Und abgesendet. Dieser Auftrag ist zu Ende. Voll geil. Fertig.
Marv?
Ja?
Kurze Frage. Wie macht man ein gutes Ende?
Wie macht man ein gutes Ende? Willst du Feierabend machen? Dann kannst du einfach gehen. Bist ein erwachsener Mann.
Nein.
Kannst auch ganz alleine über die Straße gehen.
Nein. Ich meine, wenn du einen Comic machst oder eine Geschichte oder einen Film, wie machst du da ein gutes Ende?
Also wie Billy Joel sagt, give it an end. Einfach ein Ende geben.
Ja, aber so einfach ist das nicht, oder?
Ja, das stimmt. Das ist wirklich nicht so einfach.
Und mach mal einen Kaffee.
Ja.
Ich mach mal einen Kaffee.
Ja, lass uns doch immer quatschen.
Alles klar.
Lass uns
einen Kaffee machen. Ist gut. Oh, du sag mal, die Maschine?
Was ist mit der Maschine? Ach so, die Maschine, die hat das in letzter Zeit. Also einfach mal gegenhauen so ein paar Mal und dann geht die wieder.
Okay.
Das ist so, keine Ahnung, was das ist.
Ah, ja, läuft.
Perfekt.
Das habe ich aber sehr gut hingekriegt.
Das ist Flix, ein Selfmade-Comic-Billionär. Bei dem sitzt einfach jeder Strich.
Ah, scheiße, die ganze Tusche auf dem Bild ausgelaufen. Marvin, Lappen!
Kauf dir selbst einen Lappen, ist meiner.
Und das ist sein Kollege Marvin Clifford. Selbsternannter Digital Hightech Comic Artist Extraordinaire.
Wer geht doch mal jetzt? Ach, schön. Will der feine Herr Computer auch mal Arena zeichnen oder wie?
Zusammen sitzen die beiden feinen Herrschaften in ihrem Atelier und machen das, was sie so für Arbeit halten. Und wenn sie darauf mal wieder keine Lust haben, dann reden sie über dies und das und jenes. Über Comics, über Bücher, über TV-Serien, über Games, über Filme. Und ihr dürft ab sofort dabei zuhören. Na, herzlichen Glückwunsch. Art, aber herzlich. Kaffeepause im Atelier mit Marvin und Flix.
Also Marv, was ist ein gutes Ende? Wie muss eine Geschichte oder ein Film oder ein Game oder eine Musik zu Ende gehen, damit es richtig knallt?
Also ich finde so, und zum Schluss kriegt der Prinz die Prinzessin, das finde ich so, das sind so Enden. Ich finde, das ist okay und kann auch irgendwie gut sein, aber auch so ein bisschen,
Und sie lebt glücklich bis ans Ende ihrer Tage?
Ja, das ist so, das gibt es ja seit 1000 Jahren. So.
Aber, 1000 nicht, aber seit bestimmt mal 300 Jahren, seit die Gebrüder Grimm den ganzen Märchen irgendwie eingesammelt haben.
Ja, genau. So. Wollte ich sagen. So, aber das Ding ist, ich glaube, ich persönlich finde so befriedigende Enden gut. Also ohne, dass so irgendwelche Fragen, weißt du, also nicht, dass man so zum Schluss so da sitzt und denkt sich so, hä, und was ist jetzt mit dem? Oder
was ist da jetzt passiert?
Wie, jetzt ist Schluss?
Ja, genau. Sowas, ja, also, okay. Also man braucht im Grunde eine Pointe. Also im Sinne von, nicht von Witz, sondern im Sinne von einem Punkt, auf das Ganze zusteuert und am Ende hast du auf einmal noch mehr verstanden von dem, was du vorher erzählt bekommen hast. Also zum Beispiel Planet der Affen, ja, wo, kennst du ja diese alte Verfilmung mit Charlton Heston drin, ja, als Mensch auf dem Affenplaneten. Und man denkt die ganze Zeit, der ist irgendwie auf einem anderen Planeten, ja, und die Affen sind da. Und in der Schlussszene, da spoilert man glaube ich nichts, sind sie am Strand und du siehst halt diese riesige Freiheitsstatue, halb im Meer versunken und du begreifst in dem Moment, fuck, die sind auf der Erde und mit der Erde muss wirklich was Schlimmes passiert sein, damit es eben dahin geführt hat.
Genau. Ihr Schweine! Na, sagt ihr das nicht irgendwie? Noch?
Ja, das sagt er.
Also irgendwie so.
Ja, throw my cold dead hands.
Genau.
Er steht dann da mit einer Waffe und ballert alle Affen ab.
Genau. Ja. Wurde nicht von Charlton Heston, sondern von Arnold Schwarzenegger gespielt.
Oder von Mel Gibson.
I will kill you everyone.
Yippee-yay, Schweinebacke.
Genau. So, das wird passieren.
Nee, das ist halt der Director's Cut. Das ist rausgeschmissen worden. Da steht er nur am Strand. Man sieht es irgendwie und hat den Eindruck, okay, krass, mit der Erde ist was passiert. Und damit kriegt die ganze Geschichte vorher nochmal so einen anderen Dreh. Und das finde ich persönlich ja ganz geil.
Ich finde diese Enden auch immer toll, wenn man diese Plot-Twists hat. Du nimmst ja quasi als Künstler immer jemanden in die Hand, an die Hand und dann führst du ihn so durch die Geschichte und wenn es dann zu einem Schluss kommt, wo du denkst, oh krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Nee, es ist ja genauso wie bei Hitchcocks Psycho, wo dann am Ende rauskommt, die Mutter ist halt schon lange, lange tot. Die lebt gar nicht mehr.
Was?
Ja, oder bei The Sixth Sense, am Ende sind alle tot.
Nein!
Doch.
Wirklich?
Ja, Bruce Willis war von Anfang an tot.
Fuck.
Ja, so ist es. Und Darth Vader ist der Vater von Luke.
Nein, das kann unmöglich sein.
Ja, und Jon Snow.
Nein!
Nein, du siehst also, im Grunde, wenn am Ende irgendwas passiert, was das Ganze irgendwie nochmal rumgeht, womit man nicht rechnet. Ja, und das ist, glaube ich, echt ein gutes Ende. Aber Boah, voll schwer zu machen, oder?
Es ist super, super schwer. Also ich persönlich, also ich meine, ich habe jetzt noch nicht so viel Erfahrung in lange Geschichten erzählen. Was ist ja nochmal so eine ganz. Ist
vollkommen wurscht, ob du eine lange Geschichte machst oder eine kurze.
Ja, aber es gibt so viel zu beachten. Weißt du, also die Gefahr, dass man da plötzlich einen Storystrang auslässt, ja, weil man den einfach vergisst, weil man einfach nicht mehr dran denkt, ne? Also du gehst irgendwie den einen Weg in der Geschichte lang und der ist halt super spannend und so und dann bist du da am Ende und dann denkst du dir, ach scheiße, warte mal, du hattest da schon mal vorher in der Geschichte eine Gabelung genommen und du hast jetzt quasi gar nicht erzählt, was mit dem eigentlich ist.
Das stimmt natürlich. Du musst als Regisseur, also im weitesten Sinne bist du ja als Zeichner auch von deinen Figuren, also das heißt derjenige, der dafür sorgt, dass die Geschichte organisiert wird, musst du darauf achten, dass eben schon am Anfang Dinge eingestreut werden, die aufs Ende hindeuten.
Ja, aber auch so, ne, dass wenn du Charakterisierungen machst von Leuten, dass du das Gefühl hast, die sind auch alle einen Weg gegangen. Und das finde ich halt so schwer. Na, also ich finde es ja schön, wenn man sich so, oh ja, aber nicht nur der irgendwie der schnöde Nebencharakter war, selbst der hat irgendwie eine Entwicklung durchgemacht. Und zum Schluss ist selbst das ein gutes Ende. Also jede dieser Figuren hat am Ende ein gutes Ende.
Ja, das ist wirklich voll schwer.
Das ist super schwer.
Also das finde ich im Comic schon schwer. Und also ich sitze ja gerade mit Leuten zusammen und wir arbeiten an einem Drehbuch. Ja, also mein Comic Faust soll verfilmt werden. Dafür muss das überarbeitet werden. Also die Geschichte funktioniert so als Comic. Als Film musst du die nochmal anders aufbereiten. Und ich habe am Anfang überhaupt gar nicht verstanden, was die von mir wollen oder worum es gehen soll. Ja?
Nimm doch einfach meinen Comic.
Ja, ganz genau. Filmt den 1:1 ab. Und ich glaube, kann man machen, wird aber ein relativ langweiliger 90-Minüter. Also das funktioniert nicht. Und du musst die ganzen Nebenfiguren denen noch Handlungsmotivationen geben. Ja? Und die dann eben auch noch durchführen, damit die am Ende, du aus dem Saal rausgehst und so, oh wie geil. Ach, und dann passiert das noch und das noch. Man kennt das ja, also gerade bei Filmen, so wenn am Ende wie so eine Klick-Klack-Mühle ineinander greift und auf einmal ergibt das alles, was du gesehen hast, total Sinn und die Figuren haben was gelernt und sich weiterentwickelt und die sind von da gekommen und nach da gegangen und jetzt stehen sie da und du fieberst mit denen und freust dich, dass die das geschafft haben.
Ja.
Das ist schon toll.
Das ist ja auch so dieser Moment, wo dann Leute dann vielleicht sagen können, aber das war im Comic oder das war im Buch ganz anders.
Ja, und das wird immer so passieren. Also musst du machen. Also bei jeder Transferierung von einem Medium ins andere, da musst du das irgendwie umformen.
Gab es für dich damals mal so ein Ende von einer Geschichte, einem Comic, einem Film, einer Serie, was auch immer, was dich total geflasht hat?
Ja, gab es. Und zwar Serie in dem Fall, eine der ersten Serien, die ich komplett am Stück geguckt habe. Und das war Six Feet Under. Erinnerst du dich da dran?
Nee, ich habe die gar nicht gesehen.
Das ist eine der ersten.
Nicht spoilern!
Es ist eine der ersten HBO-Serien.
Du darfst sagen, dass das Ende gut war, aber nicht sagen, was es war.
Das Ende ist wirklich, wirklich super. Und doch, so viel kann ich verraten, weil es alles aufgreift von dem, was vorher über 5 Staffeln erzählt wurde. Also das Besondere an Six Feet Under ist eigentlich, das ist ja eine Serie über ein familiär geführtes Bestattungsinstitut. Und jede Folge beginnt mit einem Tod. Also damit steigt jede Folge ein. Also eine Figur, die kennst du gar nicht, die steht dann, fährt auf einer Leiter und kippt einfach um. Einer wird von seiner Comicsammlung begraben.
Die Leiter ist tot.
Und diese tote Person taucht dann immer irgendwie in der Geschichte wieder auf. Meistens im Beerdigungsinstitut, manchmal bei der Konkurrenz. Manchmal taucht die auch gar nicht auf, weil es eine verschollene Leiche ist, nach der dann irgendwie alle suchen. Aber das ist immer das Intro.
Warte mal, die tauchen immer auf als Geist oder
Flashback? Einfach als Tote. Also das ist dann das, woran die Familie im Beerdigungsinstitut arbeitet. Diese Person liegt dann dort, wird einbalsamiert, dann gibt es irgendwie Konflikte mit der Familie drumherum oder die Figur oder deren Leben spiegelt irgendetwas, was in der Bestatterfamilie irgendwie gerade los ist. Also das ist ziemlich clever erzählt. Das klingt ein bisschen plump, wenn man es so sagt, aber das greift ganz fein ineinander. Und am Ende der Serie wird dieses Prinzip aufgegriffen und auf die Serie angewandt, wo du auf einmal merkst, wow, das ist wirklich rund und mir, und das ist auch wirklich ein langes Ende, ja, also das nicht nur ein kurzer Kick, sondern es zieht sich hin, du bist da drin und mir liefen die Tränen runter und ich war gerührt und glücklich und geschockt und zufrieden gleichzeitig. Und seitdem rede ich von Serien, wenn Dinge irgendwie länger laufen, ja, egal ob als Buch, als Romanserie, Comicserie oder Filmserie. Also freut mich das immer, wenn die gut starten und mich auch unterhalten, aber ich bezeichne das erst dann als gute Serie, wenn die auch wirklich ein gutes Ende finden.
Absolut, ja. Also ich finde ja auch so, wo sich das Internet so im Allgemeinen gerne aufhängt, von wegen, ja, aber da gibt es ein Plothole, also quasi ein Loch in der Erzählung, also irgendetwas, was unlogisch ist oder so, ne? Da hängt man sich ja gerne drauf auf, ne? Dass es ja gar keinen Sinn ergibt, dass irgendwie Person A dann plötzlich an der Stelle ist, ja? Und wo ist der eigentlich in der Zwischenzeit gewesen oder oder? Ja, also so diese Sachen. Ich finde ja, wenn eine Serie irgendwie, du kannst ja auch das Gefühl haben, es ist total rund, obwohl ganz viele Löcher drin sind.
Das ist aber, genau, ne, das, worauf es ankommt. Genau, es muss sich in der Erzählung gut anfühlen. Ja. Da geht es nicht um Logik. Ja. Gerade heute hat sich irgendwie jemand, ich habe einen alten Glückskindstrip gepostet, ja, und im ersten Panel steht auf dem Tisch eine Kerze, die ist aus, und im dritten Panel ist er an. Da schrieb ich,
nee, wann ist denn das passiert? Wie viel Zeit ist denn da vergangen?
Naja, keine Ahnung. Wahrscheinlich hat der Vater die Kerze angezündet. Zwischen Panel 1 und 3 irgendwo. Vielleicht in Panel 2, wo man es nicht sieht. Keine Ahnung. Aber ich hab gedacht, das ist nicht das Wichtige an der ganzen Sache, du Pimmel.
Und dann danach so, scheiße, das war wirklich ein Fehler.
Nein!
Fuck! Ich hab die scheiß Kerze angezeichnet und ausgezeichnet. Wie kacke ist das denn? Welchen Fehler kann man... Wie kann man so einen Fehler machen?
Ich hab Cersei den Kaffeebecher da vorne hingestellt und dann wieder nicht weggenommen.
Genau, von Starbucks den.
Ja. Fuck! Nein, solche Sachen also sind einfach nicht wichtig für die Erzählung. Ja? Und es ist, glaube ich, wenn Leuten das auffällt, dann muss man eigentlich der Geschichte einen Vorwurf machen, dass die einen nicht so gefangen genommen hat, dass man darauf Zeit hat zu achten. Weil eigentlich ist der Job von einer guten Geschichte, dich mitzunehmen, ja, von Anfang bis zum Ende. Und wenn sie zwischendrin verliert, tja, fuck you Geschichte, es ist leider nicht gut.
Genau, richtig. Und das Ding ist, ne, also zum Beispiel Indiana Jones, der erste Film, nicht Tempel des Todes.
Ist das dein Lieblingsende?
Nein, ist es nicht.
Okay, da kommen wir gleich drüber.
Da fällt mir jetzt gerade ein, ne, weil wir hier Thema Plothole hatten. Mhm. Da gibt es diese eine Szene, wo, was ist der Jäger des verlorenen Schatzes, das ist ja der erste Film. Ja. So, Indiana Jones ist irgendwie auf der großen Reise, verfolgt die Nazis da irgendwo hin, weiß ich nicht mehr. Und da gibt es diese eine Szene, wo man sieht, wie so ein U-Boot aufsteigt. Mhm. Und er ist quasi, er taucht mit dem U-Boot auf. Also er ist auch draußen dran, so, ne? Und ist auch wieder so ganz heroisch, so, ne? Und das ist nur eine ganz kurze Szene. Er macht die Klappe auf, verschwindet im U-Boot und dann wird gleich wieder in eine andere Szene geschwenkt. Und alle sagen immer, wie hat der das überlebt? Wie kam der da hin?
Das ist nicht wichtig.
Wie kam der, das geht, ja so. Und offenbar gab es mal eine Szene, die das irgendwie schließen sollte, aber es hat halt einfach keinen Platz mehr gehabt im Film. Die haben dann einfach gesagt, ach, weißt du was, das ist eh so eine Montage. Ja, so, das ist nur eine ganz kurze Szene. Und das spielt ehrlich gesagt keine Rolle. Es soll bloß zeigen, er nimmt halt total viel auf sich, um diesem Schatz entgegenzukommen und die Leute zu verfolgen. Egal, wie gefährlich das ist.
Das ist eine ähnliche Nummer wie bei, wenn Jack Sparrow mit dem sinkenden Schiff in den Hafen einsteht und dann eben von der Mastspitze auf den Steg sprengt. Ja? Und man sich fragen muss, sag mal, wie tief ist dieses Hafenbecken, damit die ganze Black Pearl da unten drin versunken sein kann?
Ohne, dass der Steg davon kaputt geht.
Ganz genau. Und es ist einfach fucking scheißegal, weil es einfach eine sensationell tolle Szene ist, die zeigt, was das für ein Charakter ist.
Exakt.
Darum geht es.
Ja. Finde ich auch. Ja,
und
genau.
Da muss man sich gar nicht, wenn man sich das fragt, dann wirklich, also, schade, dann ist man in dem Film nicht drin oder in der Geschichte nicht drin. Und das tut mir immer ein bisschen leid für die Leute, weil ich finde ja so Begeisterungsfähigkeit ist etwas, was man sich bis zum Ende bewahren sollte.
Ich finde auch, ne, man sollte auch immer wissen, was man gerade guckt. Ja. Also wenn es irgendwie ein Drama ist, basierend auf reale Gegebenheiten oder so, weißt du, und dann sieht man so eine Szene, dann würde ich vielleicht auch sagen, okay, jetzt verliert es mich gerade ein bisschen, ja, auch wenn es ein Film ist.
Ja, klar, ja, so. Gerade Indiana Jones oder Fluch der Karibik sind ja jetzt keine Dokumentarfilme, in meiner Wahrnehmung. Ja. Weiß ich nicht, ob ich da richtig liege, aber könnte sein, dass das keine Dokumentarfilme sind.
Also zu meiner Zeit war das nicht echt.
Was war nicht echt zu deiner Zeit? Opa.
Das war alles nicht echt. Man wusste, das war ein Film.
Ja, und heute sind Filme, ich glaube, es liegt an dieser Computertechnik, dass man denkt, das ist echt. Und da muss auch alles richtig sein.
Nee, aber auf deine Frage hin, was jetzt mein Lieblingsende ist, kann ich ehrlich gesagt gar keine Antwort geben so richtig. Es gibt ganz viele tolle Enden. Ich mag immer Enden, die überraschend sind. Also nimm halt Sixth Sense oder so. Wo alle gesagt haben, oh, die musst du dir angucken, aber bis zum Schluss. Ja. Genauso wie Fight Club. Die musst du dir angucken, bis zum Schluss. Ja, so, natürlich, warum nicht? Ja, das stimmt schon.
Aber ich gehe raus. Ich gehe immer bei Minute 43 raus.
Überleg mal, Flix, wenn jemand ankommt und sagt, Flix, diesen Film, den musst du sehen, aber bis zum Schluss, dann hat das was zu bedeuten.
Ja, vor allem, im Grunde ist das schon, danke für die Info, da weiß ich nämlich, da kommt noch was.
Da kommt irgendwas.
Dann wird das mich auch nicht mehr so überraschen, wie wenn einfach du das nicht weißt.
Ja.
Also Hitchcock hat ja damals verfügt, dass bei Psycho Leute, wenn die zu spät kommen, in die Vorstellung nicht mehr reingelassen werden.
Ah, sehr gut.
Ja,
weil muss ich echt... Ich finde das voll assi. Ich mag sowas nicht.
Zum einen ist es assi und zum zweiten ging es irgendwie darum, der Film wurde angekündigt auf den Plakaten eben mit der weiblichen Hauptdarstellerin. Mhm. Ja, zu ihrer Zeit ein großer Star. Wie hieß die denn? Ist egal. Googelt mal selber.
Ein großer Star.
Großer Star. Und die
Petra.
Die kommt relativ früh im Film um. Ja. Und wenn du zu spät kommst, dann fragst du, wo ist denn die?
Ja.
Wo ist denn die? Ich habe bezahlt für die, ich will die auch sehen.
Mhm. Ja.
Und das wollte Hitchcock vermeiden.
Ja.
Assos im Kino. Finde ich einen guten Assos. Plan.
Ja, finde ich auch gut. Find
Hitchcock, auch gut. Gute, guter Filmemacher, aber eben auch guter Social Manager.
Ja, ja. Ich finde ja auch immer Christopher Nolan-Filme, also Inception, Memento und so.
Mhm.
Ich finde, der ist auch immer so jemand, der zum Schluss, wo man immer zum Schluss irgendwie rechnen kann, da kommt zum Schluss irgendwas, womit man nicht so richtig gerechnet hat.
Ja,
das mag ich ja.
Das ist toll, das ist toll. Komischerweise finde ich es aber, wenn man schon weiß, dass Regisseure sowas machen, dann achtet man auch schon da drauf und im Grunde sitzt man schon in dieser Erwartung und eigentlich sollten diese Regisseure sich dann in dem Moment einfach mal nehmen, den Moment nehmen und sagen, jetzt mache ich es mal nicht. Und das ist die eigentliche
Überraschung. Und der Prinz bekommt die Prinzessin. Ende.
What?
Oh, wow. Ja, so. Das hat mich weggeflasht.
Der Schreck war einfach so super.
Christopher Nolan, Alter, der Hammer, ey, der Typ einfach. Ja, ja.
Genau. Oh ja, nee, also, es ist schon gut. Also im Grunde ist ein gutes Ende also eine Überraschung.
Hattest du schon mal das Gefühl, während du an einer Geschichte geschrieben hast, dann ist dir was aufgefallen, ja, also am Ende der Geschichte, sagen wir mal, ja? Du warst fertig mit dem Schreiben, denkst so, oh, jetzt ist es rund und dann fällt dir plötzlich was auf und dann versuchst du es so mit einem Satz oder mit zwei Sätzen irgendwie zu vermeiden, dass Leute auf die Idee kommen könnten, da irgendwie einen Fehler zu sehen in der Geschichte.
Ja, 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 ja. Gibt's immer wieder. Also
fühlt
so.
Man sich da nicht irgendwie scheiße bei?
Ja, naja, es ist irgendwie, ja, es ist, man kommt sich vor wie so ein Klempner, ja. Du hast irgendwie das ganze Ding im Haus und dann denkst du, ah, fuck, das eine Stelle, ja, das ist schon
ein bisschen Tesa. Rohr,
da muss ich mal Duct-Tape drüber machen, damit
einfach
das
so,
wirklich
so ein bisschen Tesa, das geht schon. Ja,
ja,
so.
Wirklich, also du weißt schon, an welchen Stellen du gefuscht hast, beziehungsweise wo du denkst, na, das werden die dir schon abnehmen,
ja.
Aber klar, und dann ist es schon gut, wenn einem das früh genug auffällt.
Hm.
Und bei manchen Sachen brichst du dir auch einfach gar keinen Zacken aus der Krone, ja, wenn du dann irgendwie zeigst, also an der Stelle siehst du, was weiß ich, schon mal, wie der danach greift oder so, ja, damit das am Ende auch irgendwie eingebunden ist, dass er diesen Gegenstand in der Hand hat, die Figur, ja. Oder manchmal macht das ja auch sogar Spaß. Also dann sind wir wieder bei dem Verstecken von solchen Dingen. Ja? Also ich habe zum Beispiel bei dem Spirou-Band, baut ja eine Bombe und jagt am Ende alles in die Luft. Ja, und man gibt vorher, schon Seiten vorher, eine Szene, wo man die Bombe sieht und wie die in den Rucksack packt, dann hat sie den Rucksack dabei und irgendwann sieht man so ganz im Hintergrund, wie sie die Bombe nimmt und unter dem Bagger platziert.
Ja.
Das ist aber nur im Hintergrund, also das nimmst du gar nicht wahr. Aber wenn du dann hinterher siehst, ergibt das irgendwie alles Sinn. Und das ist zum Beispiel sowas, was ich eingefügt habe auf einen Hinweis von meinem Redakteur, ja, der sagte, also ich verstehe, was du hier erzählen willst, aber man müsste das eigentlich mal sehen. Ich so, fuck, wo soll ich denn das noch reinmachen? Und dann dachte ich, ach geil, in dem Bild habe ich noch ein bisschen Platz, da sehe ich den Bagger, zack, sie in den Hintergrund, Problem gelöst.
Okay, gut, aber das ist ja dann ganz elegant gekleistert.
In dem Fall ja, aber
man sieht ja das Leck gar nicht.
Ja, nee.
Das Duct Tape ist richtig gut, was du benutzt hast.
So geht guter Pfusch.
Wahnsinn. Hast du schon mal das Gefühl gehabt, dass jemand irgendwie Geschichten von dir Enden von dir, also das ist von den Heldentagen oder so, gänzlich nicht verstanden haben? Das gibt's ja auch immer mal. Also bei mir war das so, dass manchmal bei einigen Schüssler-Wengen, die dann halt gemeint haben so, Marv, ich glaube, ich habe das Ende nicht verstanden, aber es ist wie immer toll gezeichnet.
Ja, danke.
Ich dann denke so, oh Mann, weißt du, und ich sitze da Tage und versuche da ein Konstrukt zusammenzufädeln und dann geht's offenbar nicht auf bei einem.
Naja, ich meine, so eine Geschichte ist ja immer ein Angebot. Also ich versuche das so gut zu bauen, wie es mir möglich ist. Und einerseits, das ist ja, also ich habe das glaube ich schon mal gesagt, aber ich vergleiche ja Geschichten bauen immer so mit, man will eine Person über einen reißenden Fluss bringen, von einer Seite auf die andere und da lege ich quasi Stepstones also dazwischen. Also
Duct Tape.
So,
ganz viel Duct Tape dazwischen.
Mit Duct Tape umwickelte Stepstones. So Steine, auf die sie steigen sollen.
Oh Gott.
Entschuldigung, okay. Das war so
Duct Tape.
Duct Tape, Duck.
Okay.
Genau, also dass der Leser von einer Seite zum anderen Seite des Flusses kommt, trockenen Fußes und trotzdem das Gefühl hat, er hat ein Abenteuer erlebt.
Mhm.
Das heißt also, du darfst die Steine, also die einzelnen Bilder quasi deiner Geschichte, nicht zu eng aneinander legen.
Ja.
Ja, aber gleichzeitig auch nicht zu weit.
Mhm.
Weil sonst fällt er irgendwie unterwegs rein.
Das ist echt eine gute Metapher.
Ja, und so soll er auf die andere Seite kommen. Und bei manchen Leuten funktioniert es, aber ich kann es auch immer nur versuchen. Ich kann ja seine Beinlänge nur abschätzen. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand mit sehr kurzen Beinen kommt, muss es natürlich ein bisschen enger liegen.
Also ich verstehe, was du damit
mit
meinst.
Geistig kurzen
mit sehr Beinen. Kurzen Beinen. Ja. So.
Genau. Ja. Und den kriegst du halt, kriegst nicht alle auf die andere Seite.
Wie kommt denn jetzt ins Badezimmer? Wie viel Zeit ist denn vergangen?
Ja. Die Kerze.
Okay.
Warum? Wer hat denn die Kerze angezündet?
Okay, da hätte man doch irgendwie die Steine ein bisschen näher rücken müssen.
Für manche Leute ja. Aber es ist eben genau dieses Spiel. Also, wie weit muss man springen, dass es noch Spaß macht? Und an welchem Punkt kommt man einfach nicht mehr mit?
Ich meine, du kannst ja auch irgendwie eine Rolltreppe hinbauen und dann ist es halt sehr langweilig.
Ja, ganz genau. Das ist dann ein Knacks.
Ja.
Ja, ein Knacksheft oder...
Hey, nix gegen die Knacksabenteuer.
Nee, die sind voll gut.
Einfach.
Die sind super. Die sind sehr, sehr gut. Die Knackshefte haben aber oft kein gutes Ende. Obwohl, doch. Guck mal, im Grunde sind es doch... Also,
ich frage mich,
wir haben gerade gesagt, dass ein gutes Ende, ja, ein überraschendes ist.
Ja.
Aber was ist denn jetzt zum Beispiel mit Asterix?
Ja.
Oder mit Lucky Luke? Weißt du, bei Asterix immer Festbankett am Ende.
Ja. Ja.
Bei Lucky Luke immer Silhouette, reitet Sonnenuntergang, meine poor lonesome cowboy.
Mhm.
Ich finde die trotzdem gute Enden. Warum?
Ja, das ist irgendwie so altbewährt, ne? Ich meine, stell dir mal vor, ein Asterix würde jetzt anders aufhören.
Ja.
Also ich bin jetzt inzwischen auf dem Punkt, dass ich die gar nicht mehr so richtig realisiere. Ich realisiere sie einfach bloß als Ende.
Mhm.
Das könnte auch, da könnte auch einfach der Schriftzug Ende stehen, finde ich, für mich.
Also du bräuchtest das Festbankett gar nicht.
Irgendwie, ja, also irgendwie, ich weiß auch nicht, also so vom Gefühl. Also verstehst du, was ich meine? Das ist so klassisch irgendwie, dass ich
denke so. Es ist so gesetzt, genau, man weiß, das läuft darauf hinaus. Und trotzdem gucke ich mir das, also so geht es mir wenigstens, gucke ich es mir immer wieder an, um eben die kleinen Veränderungen festzustellen. Wer sitzt neben wem, ja?
Ja.
Was passiert gerade mit Trubadix? Ist er aufgehängt, darf er dabei sitzen? Oder wie werden die Elemente, die mir in der Geschichte erzählt wurde, in dieses Endbild wieder mit eingebaut?
Ja, ja.
Also wenn auf einmal Obelix, der aus dem Morgenland zurückkommt, irgendwie erzählt, dass die dort auch irgendwie keine Schweine haben oder dort irgendwie keine Kühe essen oder irgendwelche Gags, die auf Korsika anspielen oder eben auf den Kupferkessel oder was auch immer.
Mhm.
Ja, also im Grunde auch da ist es, obwohl du weißt, worauf es hinausläuft, ist das Ende so gebaut, dass es die Geschichte vorher aufgreift.
So ein bisschen, ne? Also ich finde ja immer so, das Panel davor ist eigentlich das Ende, ne?
Ja.
Also quasi Lucky Luke reitet den Sonnenuntergang. Nee, das Panel davor ist quasi eigentlich das Ende.
Ja.
Aber das fühlt sich halt nicht an wie ein Ende, wenn du halt einfach einen Satz beendest von irgendeiner Figur irgendwie. Der Bürgermeister, der sagt, vielen Dank, Lucky Luke. Du kannst nicht einfach Ende drunter schreiben, sondern einfach das Panel, wo er dann einfach davon dann nimmt und dann vielleicht noch so ein Off-Text, wo steht, und Lucky Luke hat wieder den Tag gerettet oder so, keine Ahnung.
Auf wir wollen noch jetzt, Lucky Luke ist der Retter unserer Stadt. Hä? Wo ist er denn? Ja, und dann zack, reitet er.
Und der reitet wieder los, genau richtig.
Das gibt einem ja auch ein wohliges Gefühl. Also dieses Wiederkehrende gibt einem das Gefühl, dass man etwas kennt, etwas Vertrautes. Und das ist ja auch ein, auch was Geschichten machen können oder was ein gutes Ende ausmacht, dass man eben nicht geschockt ist oder traurig oder denkt, oh Gott, wieso ist das zu Ende, sondern denkt, oh wow, ja schön.
Ja.
So soll es zu Ende gehen. Also ein wohliges Ende.
Ja, ja, das stimmt. Auch so ein Ende, was im Grunde genommen kein Ende hat. Weil inzwischen ist das ja so, es gibt ja jetzt auch ganz viele Geschichten, die eher so auf das Ende hinblicken im Sinne von Vermächtnis quasi. Also
wie meinst du
insofern,
das?
Lass mich das erklären. Also insofern, wenn wir sagen irgendwie, wir können ja auch Episoden von Batman erzählen, ja? Und immer wieder, Batman hat den Tag gerettet, ja? Und Batman wird wieder gerufen und so, ne? Und irgendwann gibt es diesen Punkt aber, wo man dann sagt, okay, jetzt sind inzwischen Jahre ins Land gegangen, wir zeigen jetzt einfach mal Batman als alten Mann. Dann kriegst du ja schon irgendwie plötzlich, oh Gott, was ist hier jetzt gerade passiert?
Mhm.
Und vielleicht sogar zu dem Punkt, dass Batman wirklich stirbt.
Ja.
Und man wirklich Tschüss sagen muss zu Batman an sich. Und dann stellt sich die Frage, welches Vermächtnis der dann da lässt. Und dann geht die Geschichte anders weiter. Und so ist man ja inzwischen dazu übergegangen, ne? Dass man nicht einfach sagt, okay, es bleibt quasi nicht immer auf einer Zeitachse, sondern die Zeit geht auch wie bei allen anderen auch irgendwie weiter.
Also das heißt, dadurch schaffst du dir aber eigentlich mehr Erzählräume.
Ja,
oder? Also was passiert dann oder was passiert denn nach Batman?
Ja.
Also drüber nachzudenken,
genau.
Was passiert danach?
Ja.
Was passiert nach Superman?
Richtig.
Also was passiert, wenn diese Formel, die früher oft drunter stand, Fortsetzung folgt, ja, wenn die nicht mehr stattfindet?
Ja.
Sondern wenn es keine Fortsetzung mehr gibt mit der Figur, was passiert denn dann?
Ja, aber auch einfach diese spannende Frage, was eben quasi passiert, ne? Dass man auch das Gefühl hat, es geht irgendwie weiter.
Ja.
Ja, also dass quasi Batman nicht einfach bloß auftaucht und der kann das, was er kann, sondern der hat eigentlich gelernt aus den vorigen Episoden, weil das schon mal kam. Also für die Leute, die wirklich jede Episode gelesen haben, dass man eine Charakterentwicklung feststellt und die dann vielleicht auch schlecht für ihn ausgeht, wie auch immer.
Ich erinnere mich, das ist noch gar nicht so lange her, das muss irgendwie Mitte der 90er gewesen sein, wo es die großen Ankündigungen gab, dass Superman stirbt.
Mhm.
Death of Superman. Ja, und der dann.
Das ist voll spektakulär.
Ja, ja, eben, weil er eigentlich als Man of Steel gar nicht sterben kann.
Ja.
Ja, das dann eben doch passiert ist, sondern war die Frage, wie sieht denn die Welt ohne Superman aus?
Genau.
Ja, und dann wurde er wiederbelebt und ich kann dir auch sagen, wie der wiederbelebt wurde.
Nein!
Mit einer Tasse Kaffee.
Werbung, 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 Werbung.
Werbung!
General Clapperson an Apollo 76, bitte kommen. Können Sie mich hören? General Clapperson an Apollo 76, bitte kommen.
Hallo?
Ja, wir können Sie hören.
Hallo?
Wer ist da?
Astronaut Görmann ist hier.
Astronaut Görmann?
Ja.
Wie ist die Expedition verlaufen?
Sehr gut, wir haben gefunden, wonach wir gesucht haben.
Was haben Sie auf dem Mars gefunden?
Kaffee.
Wir haben Kaffee gefunden?
Wir haben Kaffee gefunden. Wir waren erfolgreich. Wir haben wirklich, wirklich Kaffee gefunden. Ist voll cool. Also, ich habe den gefunden.
Haben Sie ihn probiert?
Habe ich. Ich habe hier mal aufgebrüht und der ist okay.
Ich glaube, ich habe Sie gerade nicht richtig verstanden, Astronaut Görmann. Wiederholen Sie bitte. Wie ist der Kaffee auf dem Mars?
Der Kaffee auf dem Mars ist okay. Man kann ihn trinken, General Clifferson.
Astronaut Görmann? Viel zu wenig.
Aber wir haben doch die Mission erfüllt. Das war doch der Plan, ob wir Kaffee finden.
Ja, aber hier auf der Erde gibt es viel, viel besseren Kaffee. Good Karma Coffee ist richtig guter Kaffee. Und den gibt es hier auf der Erde.
Nicht vom Mars, sondern aus Karlsruhe. www.goodkarmacoffee.de. Richtig guter Kaffee.
Okay, diese Mission war ein Fehlschlag. Schicken Sie die Kapsel zurück.
Ja, aber dann bin ich doch hier alleine.
Ja, ist mir egal. Schicken Sie einfach die Kapsel zurück und dann sehen wir weiter.
Hallo? Hallo? Für mich war das doch ein großer Schritt und für die Menschheit ein kleiner? Oh nein. Hallo?
Werbung vorbei.
Auf jeden Fall war Superman dann wieder da und dann ging das auch wieder alles weiter. Und man merkte am Ende, okay, fuck, das war leider nicht wirklich das Ende von Superman, sondern ein Marketing-Gag. Ja, also der, die versucht haben, den Heftverkauf damit anzukurbeln und irgendwie wieder das Ganze zum Thema zu machen. Und trotzdem hat man, glaube ich, an dem Punkt einfach die Tür geöffnet für dieses, was wäre wenn und was passiert, wenn Figuren sterben, wenn Figuren an ihr natürliches Ende kommen, also einfach altern. Ja?
Ja, ja.
Und wie verändert sich deren Kraft, wie verändert sich deren Wirkung? So hat man angefangen, die Comicfiguren einfach als zeitliche Wesen wahrzunehmen. Das war vorher gar nicht so verbreitet.
Nee, ja,
es gab
das stimmt.
Eine Serie, Gasoline Alley in den USA, so ein Zeitungstrip, so ein Daily, wo die Figuren gealtert sind. Also die sind irgendwann in den, der ist glaube ich 1945, Ende der 40er Jahre gestartet.
Ja.
Und dann sind die Figuren älter geworden im Laufe der Jahre, bis dann eben die Hauptfiguren am Ende ein alter Mann war und der Zeichner eben auch.
Ja,
okay. Und das ist ziemlich, ziemlich toll. Hattest du eigentlich schon mal in deiner Welt, in deinem Universum Comicfiguren oder Figuren, die du, naja, sagen wir mal, hast sterben lassen oder hast rausschreiben müssen?
Ja, meine verflossenen Beziehungen quasi, die habe ich ja, naja, Schisslerweng, ne?
Ja, deine Comicserie,
dein
Webcomic, den du jede Woche machst.
Genau, richtig.
Und wie lange machst du den schon?
Seit 2012.
Okay, also schon lange.
Ja, gut, genau,
okay. Richtig. Und da erzählst du eben Geschichten aus deinem Alltag.
Genau, ne? Also ich dachte halt, das war so Bequemlichkeit, ne? Weil du hast das Gefühl, dass du, wenn du über deinen Alltag erzählst, du immer irgendwie was zu erzählen hast. Ist ein kleiner Irrglaube, aber das fühlt sich einfacher an.
Och, am Anfang ist da noch was.
Naja, ne? Und dann später bemerkst du so, oh ja, ich weiß nicht, was ich heute erzählen soll, so, ne? Und das Ding war halt, naja, ich hab's halt angefangen, da war ich halt mit der ersten Freundin zusammen. Und die war dann natürlich auch Teil meiner Comics. Und als es dann für mich sehr schmerzhaft auseinanderging, da kann ich die ja nicht drin lassen im Comic. Ne? Also, auch wenn es nur ein Comic-Ich bin, ja, also ist. Also, ich weiß, dass das auch nur inszeniert ist, aber irgendwie fühlt es sich ja trotzdem an wie ein Stück von dir. Also musst du die da auch irgendwie rausbekommen. Und dann, ich hätte jetzt ganz fies sein können, ja, und dann sagen können, ja, komm, die lass ich jetzt irgendwie 5-mal überfahren.
Und ja, oder so. Nee, es war 10-mal.
Ja, weißt du, oder so, oder dann wird von Schlümpfen aufgefuttert.
Tentakelmonster.
Genau, richtig, sowas, ne? Aber man versucht ja dann quasi, ne, wenn du das irgendwie, man will ja auch nicht gemein sein, dann versuchst du das irgendwie so objektiv wie möglich und so. Und das hat einem ja eigentlich auch geholfen, so ein bisschen so reflektierter an die Sache ranzugehen, wenn du anfängst, die Sache zu inszenieren. So und dann so darzustellen. Das musste ich 2-mal machen.
Mhm. Oh.
Und bei dir?
Ehrlich gesagt ganz ähnlich. Also ich habe ja mal ein Comic-Tagebuch geführt. Also wirklich jeden Tag einen Strip gemacht. Heldentage hieß das. Die ersten Jahre auch gar nicht veröffentlicht. Also die habe ich einfach für mich gemacht in so einem Skizzenbücher. Da habe ich viele hier im Atelier im Regal stehen. Das sind insgesamt so bestimmt, weiß ich nicht, 30, 40.
Ach, die nehmen den ganzen Platz weg.
Die nehmen den ganzen Platz weg.
Mann, ey. Das sind
die Teile. Ja, und da habe ich dann eben auch meine damalige Freundin Leo reingezeichnet.
Ja.
Ja, und auch quasi als Daily und habe uns da so als Happy Couple inszeniert. Und zum einen, weil ich sie wirklich großartig fand, ja, und auch viele so diese kleinen Momente feiern wollte. Also ich habe damals von James Kochalka Sketchbook Diaries gelesen. Das ist so ein amerikanischer Independent-Zeichner und der hat eben damit angefangen und hat auch so sein Leben und seine Liebe irgendwie aufgezeichnet. Und das habe ich dann auch gemacht, wollte es aber irgendwie schön machen und habe so gemerkt, so ach, diese Streits und Auseinandersetzungen, die kann ich da irgendwie nicht so richtig reinzeichnen. Also und da fing es eigentlich schon an, nicht mehr, also ich will nicht sagen unehrlich zu werden, ja, aber eben ausgewählt zu werden. Ja? Also
okay,
du suchst genau aus, was du von dem Ganzen so zeigst. Dann merkte ich, dass unsere Beziehung immer schlechter wurde, es im Comic aber irgendwie immer noch happy weiterging. Ja. Und dann haben wir uns irgendwann getrennt und ich stand irgendwie da und dachte, ich wusste nicht, wie ich diesen Comic weitermachen soll. Ja, und habe gedacht, fuck, jetzt ist nicht nur die Beziehung kaputt gegangen, sondern auch meine Möglichkeit, sie zu verarbeiten. Ja, oder irgendwie, weil ich auf einmal nicht mehr, ich kann jetzt nicht von jetzt auf gleich sagen, hey Leute, ich habe euch das letzte Jahr irgendwie im Netz irgendwie Quatsch erzählt. Wir haben uns jetzt getrennt. Also habe ich mich zumindest nicht getraut, das irgendwie öffentlich zu machen. Ja, und dann habe ich einfach aufgehört.
Pausiert oder ganz und gar aufgehört?
Ich habe wirklich aufgehört. Nee, ich habe bestimmt ein halbes Jahr aufgehört zu zeichnen. Ja, und dann irgendwann gemerkt, okay, ich brauche das, um das für mich zu verarbeiten und habe dann einfach einen harten Cut gemacht und gesagt, okay, und jetzt bin ich wieder allein. Ja,
okay,
sie
aber,
ist weg.
Okay, und, aber Entschuldigung, aber, du hast einen harten Cut gemacht. Das heißt also, da gab es irgendwie, keine Ahnung, die Episode, wo, weiß ich nicht, der Kaffee auskippt oder so, das ist die Pointe.
Ja, genau.
Und dann hast du dann einfach aufgehört für ein halbes Jahr?
Ja, genau, dann habe ich für ein halbes Jahr einfach aufgehört.
Und wie fängst du dann wieder an?
Einfach mit einer leergeräumten Wohnung. Ich habe ein Panel gezeichnet von einer leergeräumten Wohnung.
Das ist sehr elegant ausgedrückt.
Ja,
das
und
ist
alle anderen Strips vorne dran habe ich
also
aus dem Netz, also vom Server gelöscht.
Ja.
Ja, die sind, waren dann auch nicht mehr verfügbar, wo Leute sich aufgeregt haben. Ja. Wieso sind die auf einmal weg? Und ich habe es einfach weggemacht.
Ja.
Ich wollte die auch selber nicht mehr sehen.
Ja, verstehe das.
Und habe dann quasi nochmal gedacht, ich fange jetzt neu an und habe sie dann noch Heldentage 2.0 genannt.
Mhm.
Ja, so dass es dann irgendwie da irgendwie nochmal neu ging. So ist ein neuer Erzählzyklus losgegangen, der dann eben auch irgendwann zu Ende gegangen ist.
Mhm.
Also du führst ja Schisslerweng bis heute noch fort. Ja, du machst es ja noch weiter.
Also bei mir war das so, ich habe erstmal auch Pause gemacht, so wie du, weil das kann einfach ein kreativer, glaube ich, kann das nicht so einfach so weitermachen.
Dachtest du, das ist das Ende der Serie?
Ich wollte nicht aufhören, aber ich wusste auch zu dem Zeitpunkt nicht, wie es weitergehen kann. So. Und habe dann einfach auch das Verkraften des Liebeskummers quasi mitverarbeitet. Also inszeniert mitverarbeitet.
Ja.
So, ne?
Ja.
Und dann habe ich halt zu dem Zeitpunkt, also dann habe ich ja weiter quasi als meine Comicfigur, als Solo-Mensch da in der, als Solo-Charakter quasi weitergeführt. Also quasi das Leben eines Singles. So, ne? Weil man möchte auch nicht die ganze Zeit irgendwie alleine bleiben. Also, naja, dachte ich so, ach komm, du machst das jetzt so ein bisschen plakativer, auch wenn es nicht so
jetzt
war.
Jetzt bin ich Single. Ihr Damen, meldet euch bei euch.
Ja, nee,
bei mir. Wenn ihr in meinem Comic auftauchen wollt, liebt mich.
Nee, pass auf, die Leute, die wissen halt, das hört halt auf mit diesem harten Cut.
Ja.
Ne? Und hat ja auch viele Leute auch mitgenommen, weil, obwohl sie eigentlich uns jetzt nicht als Person irgendwie kannten, aber weil man halt jahrelang diese Comics liest, ne, dann wachsen die auch zusammen.
Ja,
und plötzlich ist dann vorbei.
Auf.
Genau, richtig. Man baut eine Verbindung auf, auch wenn man die persönlich nicht kennt, so als echte Person. So, und dann weiß man, das war der Stand, wo du quasi den Leser allein gelassen hast gerade. Und dann wäre irgendwie nur das Sinnvollste, dann weiterzumachen, als das Leben als Single. Mhm. Dann machst du das, wie es ganz vielen anderen Leuten auch geht. Man versucht irgendwie neue Bekanntschaften zu treffen, ohne dass das irgendwie das Hauptthema sein soll, sondern es ist ja trotzdem irgendwie Alltag. Mhm. Aber du lässt das so tragen, ja, so von wegen, dann machst du so ein paar fiktive Freunde, die dir irgendwie versuchen zu helfen, wie man irgendwie wieder zu neuen Beziehungen kommen kann oder so. Also all der Kram, das fängst du dann an zu erzählen. Mhm. Und dann habe ich ja in der Zwischenzeit wieder eine neue Beziehung gehabt. Mhm. Und die hatte ich dann schon ein Jahr,
ja,
bevor ich sie überhaupt habe vorkommen lassen.
Ich weiß, wir haben darüber gesprochen, ob du es machen sollst oder nicht.
Genau, ne? Also die Frage war, ja, will ich diesen Schmerz nochmal? Mhm. Ja, oder vertraust du dieser Person einfach? Ja, mhm. Also so, dann machst du das. Ja, aber diesmal machst du es noch ein bisschen distanzierter insofern, dass du es nicht so nah machst, sondern du inszenierst das noch mehr. Also du inszenierst sogar, wie man sich kennengelernt hat.
Ja. Ja, ne, also lustig. Irgendwann lernt man beim autobiografischen Comiczeichnen den Unterschied zwischen persönlichen Geschichten und privaten Geschichten. Mhm. Also es darf persönlich sein,
ja,
auf jeden Fall, also da Dinge von dir selber drinstecken, aber es darf nicht ins Privatleben reingehen, dass das eins zu eins nachzulesen ist, sonst ist es ein bisschen so, als ob du da mit nackter Hose im Internet stehst.
Also ich find's ja irgendwie schön, wenn Leute kommen und glauben, du würdest halt wirklich eins zu eins aus deinem Leben erzählen. Das finde ich ja, eigentlich ist das ja ein Kompliment.
Ja, eigentlich ja, und ne, gleichzeitig ist es aber dieses ewige Ding, Verwechseln von Autor und Werk. Also, ja, weißt du, so, also ich bin halt in der Lage, mir was auszudenken. Nur weil ich irgendwie zeichne, ich sitze in einem blauen Shirt auf einem Sessel unter einer Stehlampe, heißt es das nicht, dass ich ein blaues Shirt anhabe, auf dem Sessel sitze und eine Stehlampe daneben steht.
Ja, aber doch, hast du doch jetzt gerade.
Nee, Heik, nicht.
Doch, hast du.
Nee, das ist...
Ach, du machst den Leuten wieder was vor, natürlich hast du das jetzt gerade. Ja. Kannst du denn wirklich abschließen mit Figuren eigentlich? Kannst du Ende machen? Kannst du Leute töten in deinen Werken?
Ist schwer. Also ist wirklich schwer, aber manchmal notwendig.
Ja. Manchmal ist das notwendig.
Also manchmal ist
man
das
muss
wirklich
machen,
notwendig.
Was man,
also Leute rauszuschreiben, da muss schon wirklich was Hartes passieren.
Also
es muss einen guten Grund, ja, haben.
Finde ich auch. Ich finde es irgendwie fast ein bisschen schade, ja, wenn man irgendwie einen Tod inszeniert.
Ja.
Und dann entpuppt sich dieser Charakter als doch nicht tot.
Ja, das ist das Allerletzte. Wenn, ne? Dann müssen die auch wirklich tot sein. Aber zum Beispiel, ich mag das schon, also Tod als Thema,
ja,
ist ja wahnsinnig stark. Verlust. Und gleichzeitig ist es was, was wir ja auch alle erleben. Also das Ende, ja, vom Leben, von Freunden, von Eltern, von Haustieren.
Gehört halt dazu,
ja. Es gehört dazu, ja, ja. Und das eben in Geschichten mit einzubauen, das finde ich ganz wichtig. Also das möchte ich gar nicht ausklammern. Das habe ich immer wieder gemacht und gemerkt, dass gerade diese ernsten Geschichten, ja, und auch dieses Ende und diesen Verlust darzustellen, ja, eine Riesenherausforderung ist, dass es eben nicht pathetisch oder auch sie einfach nur egal anfühlt,
ja,
sondern dass man in dieses Ende eine Bedeutung reinlegt und irgendwie damit eben auch den Lesern, die ja die Hinterbliebenen sind, also die Toten lesen ja keine Comics,
ja,
den Hinterbliebenen ein Stück Hoffnung zu schenken. Und das habe ich irgendwann begriffen, dass das Teil meiner Arbeit ist.
Ja.
Oder dass,
ja,
ich das auch gerne so verstehen möchte und gerne so machen möchte.
Ich finde ja auch, dass der Tod an sich ja gar nicht so schlimm ist, sondern was so schlimm ist, ist der Abschied. Das ist ja eigentlich immer. Und das ist egal, was es ist.
Ja.
Ob es jetzt irgendwie dein Lieblingsspielzeug ist oder eben, ne, also von du dich verabschieden musst oder eben eine geliebte Person, weil die halt dann stirbt oder so. Ja, also der Abschied ist immer das, was so schwer ist.
Ja.
Deswegen, also, ne, guck dir James-Bond-Filme an, wo so viele Leute umgeschossen werden, da zückt dich kein bisschen. Ja, so. Aber wenn du eine Bindung aufbaust, dann möchtest du nicht, dass derjenige geht.
Ja.
Und das macht es dann so schwer.
Ja, und das macht ein gutes, ja, und ein schweres und ein schönes Ende aus.
Boah, hast du mal Coco gesehen?
Oh,
von Pixar?
Der Pixar-Film, also, ist der wunderbar.
Ne? Ich sag immer so, wenn du noch irgendwie so Tränen übrig hast, wo du das Gefühl hast, ach ja, ein paar Tränen könnte ich noch verlieren, dann guck dir den Film an. Ich habe so geheult. Mhm. Ich habe so unfassbar geheult.
Ich auch. Und ich finde den wunderschön und ich würde den jedem empfehlen, den anzugucken. Und gleichzeitig, wenn man natürlich irgendwie Probleme hat, tot zu sehen oder sich damit auseinander, dann natürlich auf gar keinen Fall anzugucken. Mhm. Aber der ist wirklich toll und warmherzig und wunderschön. Ja. Und eben dieses Element von Sinn und Hoffnung und Zuversicht.
Ja.
Die stecken alle da drin und das ist was ein gutes Ende braucht, meiner Meinung nach.
Ja.
Du sag mal, wenn du tot bist, was soll ich denn auf deinen Grabstein schreiben lassen?
Achtung, hinter dir. Das finde ich super.
Ja, so. Ha, verarscht.
Naja, okay, das wäre zu weit. Was würde bei dir draufstehen?
Ich weiß, ich habe neulich mal einen gesehen, der stand drauf, guck nicht so, ich wäre auch lieber am Strand. Das fand ich ziemlich gut. Das fand ich ziemlich gut. Und ich weiß nicht, ich habe mal in Held, habe ich mir das schon irgendwie so inszeniert.
Stimmt,
hab
du hast
eigenen,
es ja schon inszeniert.
Hab ich meinen eigenen Grabstein irgendwie gezeichnet und da habe ich mich mit meiner Liebsten sozusagen da reinlegen lassen oder reingezeichnet.
Ja.
Da drauf steht, bitte nicht stören.
Auch gut.
Fand ich gut. Ja. Und finde ich auch immer noch gut. Und da auf dem Grab sind Erdbeeren gepflanzt. Und ich persönlich bin ja großer Fan von Gräbern, auf denen Nutzpflanzen sind.
Oh, ja.
Ja, also so im Sinne von Trost. Ja, also so, ja. Ich mag Erdbeeren sehr gerne und dachte irgendwie, okay, cool, wenn meine Kinder, meine Töchter dann irgendwie an meinem Grab stehen und dann sehen sie, ach guck mal, die Erdbeeren sind reif.
Ja, ich
dann denken die an ihren Papa. Ist vielleicht gar nicht so schlecht.
Ich finde auch, ne, also irgendwas dalassen, Funken Hoffnung dalassen oder halt einen guten Gedanken oder einen Trost oder so dalassen oder halt überhaupt irgendwas als Andenken quasi dazulassen, finde ich ja auch immer total wichtig.
Ja.
Ich fand zum Beispiel die Idee, dass man, wenn man stirbt, quasi in so eine Kapsel quasi gefüllt wird.
Ja.
Und diese Kapsel, daraus entsteht dann ein Baum.
Ja.
Das mag ich total gerne.
Ja.
Dass man dann sagen kann, oh, weißt du, dieser Baum, das ist eigentlich Flix. Ja, oder so. Das,
genau.
Da ist er noch.
Ja, und ja, so. Ich meine, Fontane hat das schon in seinem Gedicht von Herrn Ribbeck, von Ribbeck zu Havel, im Havelland geschrieben, wo ein Birnbaum erst in seinem Garten stand und am Ende auf dem Grab steht. Ja. Und dann, man meint, im Wind zu hören, wie der Alte sagt, komm, nimm dir eine Birne.
Oh,
ja, das finde ich wunderbar.
Schön. Das finde ich sehr, sehr schön.
Das und das, ja, also ich so fände ich es gut. Und gleichzeitig ist diese Nutzpflanze,
ja,
anders als irgendwie eine Zierpflanze, eine Blume oder so, nochmal so ein starkes Symbol, es geht weiter.
Ja.
Ja, also da war Energie da,
ja,
die hat sich verwandelt in einen anderen Zustand und ist wieder zu Energie, sprich zu Nahrung geworden und gibt dann wieder jemandem Energie, dass der weiterleben kann und weitermachen. Das ist doch super.
So, finde ich auch. Na, also ich finde das irgendwie tausendmal besser, als auf so einen komischen Stein zu gucken, wo dein Name draufsteht.
Mhm.
Übrigens, das habe ich auch letztens gesehen, die ganzen Gamer, die würden da wahrscheinlich draufschreiben, please insert coin. Das mag ich auch gern.
So,
neue Münze einwerfen,
bitte. Da kann man so wirklich also aus
Game Messing
so, ja, so ein kleines Ding rein, da wird das Geld reingeschmissen. Das finde ich ganz schön.
Mag ich eigentlich auch. Ja, hast du eigentlich schon mal über das Ende deiner Karriere nachgedacht?
Oh, tatsächlich ja.
Ja?
Naja, also sag mal so, ich bin ja so ans, habe ich dir auch, also hab ich schon mal gesagt, ich bin so Comiczeichnen rangegangen.
Wenn ich mal alt bin?
Na, ich habe keinen Plan B, nicht so richtig. Ja, ja? Also ich wüsste nicht, Kassierer, was ich sonst machen soll. Und ja, also tatsächlich mal
Metzger,
über Barista, ja, nachgedacht. Du weißt,
Barista?
Ja,
ja, ja, das würde
komm,
passen.
Nehme ich die Kaffeemaschine aus unserem Atelier, mache einen kleinen Laden auf und schenke irgendwie.
Oh, nein, die Kaffeemaschine ist schon wieder kaputt. Früher ging die immer.
Ja, naja, also sowas in der Art. Aber im Grunde ist die Vorstellung, Zeichner für immer zu sein.
Hm.
Ja, also ich würde gerne. Und das Schöne ist ja auch, anders als Fliesenleger, ist das ein Job, den du auch wirklich bis ins hohe Alter reinmachen kannst.
Theoretisch ja? Schon, ja.
Also es ist einfach körperlich nicht so anstrengend. Ja? Und wenn du geistig einigermaßen fit bist, ja, kriegst du auch, es gibt ja wunderbare Beispiele von Alterswerken von Zeichnern, die ganz, ganz toll
absolut
werden.
Hier,
ja?
Charles M. Schulz.
Ne? Perfekt, ja. Ja, ja, der bis zum Ende gezeichnet
siehst,
hat.
Du siehst, wie quasi der Strich immer zittriger wird.
Naja, klar. Und auch jemand, der so da sein ganzes Leben einfließen lässt. Ja? Also der hat das 50 Jahre gemacht und ist wenige Tage vor der Veröffentlichung des letzten Strips gestorben.
Ja, das ist echt krass, ne? Das war wirklich total. Gilt der eigentlich, hat er immer noch den Rekord für die meisten Comic-Strips oder so? Der hielt mal einen, weil der halt so unfassbar fleißig war.
Ja.
Ich meine, nochmal kurz zu ihm, ne? Als wir meinten irgendwie, naja, vielleicht sollte man in seinen Geschichten nicht zu privat werden oder so, weil im Falle, wenn man sich trennen muss von irgendeiner Person, ja, und die ist halt auch mit Teil deines Comic-Lebens und es ist dann auch so schwer, sich davon zu verabschieden und so. Charles M. Schulz hat dasselbe getan.
Was?
Ja, weil Lucy, das ist eigentlich, so sagt man.
Die Dunkelhaarige, die große Schwester von Linus, dem kleinen Jungen mit der Schmusedecke.
So, die immer, Charlie Brown immer ein Dorn im Auge ist, ne?
Ja.
Also die permanent irgendwas zu sagen hat, die ihn permanent belehrt, die diesen Psychostand aufmacht, ne? Also ich hier, ne, gib mir einen Dollar und ich gebe dir einen guten Rat, so.
Ja.
Das ist eigentlich seine erste Frau.
Ernsthaft?
Ja, der war ja ganz offen verheiratet
ja,
und hat, das ist nie irgendwie gut gegangen. Er war ja, glaube ich, auch depressiv oder so, der Charles M. Schulz. Ne?
Wer nicht?
So, ja, aber irgendwie, ne, also der hat dann quasi alle diese Charaktere hat er irgendwie da drin verarbeitet und Lucy, so, habe ich mal gehört, ja, soll eigentlich seine erste Frau sein, weil die nämlich genau so ein Pain in the Ass war,
ach,
wie Lucy selbst.
Oh, ey, daraufhin muss ich mir die alten Strips nochmal angucken.
Das ist total geil, ne, der hat ja so viel, ich meine, der war doch auch im Ersten Weltkrieg und so, ne,
ja,
und das hat er ja
zweiten,
auch mit, oder zweiten, der hat das ja auch mitverarbeitet in seinen Comics, also da ist ganz viel eigenes Leben mit drin.
Ach, das ist ja irre.
Ne? Da gibt es ganz viel zu graben.
Ja, ja, ja.
wirklich wie so ein
aber im Grunde hat er das geschickt gemacht. Der hat nicht draufgeschrieben, hier, das ist meine erste Frau. Ja, oder hier.
Johnny Brown bin ich.
Ja, und es war so schlimm im Krieg, sondern er hat Geschichten draus gemacht und hat eine Metapher dafür gefunden. Und ich glaube, das ist der Trick, um gut über Dinge erzählen zu können und eben dann im Zweifelsfall auch zugunsten der Geschichte oder zu dem, was man erzählen möchte, das Ende so zu drehen, dass es eben passt, ohne dass es zwangsläufig so im echten Leben passiert ist und trotzdem bist du es von der Seele los.
Aber du zeichnest quasi bis zum bitteren Ende.
Ist so die Vorstellung, ja. Also, dass ich irgendwie lange, lange zeichne, da sitze und vielleicht, das ist so ein bisschen die Hoffnung, also das Schöne ist, wenn man zeichnet und neue Bücher entstehen, hast du eigentlich, das ist wie so eine ewige Lostrommel. Also jedes Buch schmeißt du da rein und vielleicht wird es ein Bestseller.
Vielleicht.
Ja, also man hat wirklich bis ins hohe Alter die Chance, noch einen Bestseller zu schreiben, was mich unfassbar motiviert, auch weiterzumachen. Und ich kann mir vorstellen, wenn man dann ein bisschen Glück hat und ein alter Herr ist, dass sich dann vielleicht von den Büchern, die man gemacht hat, immer noch das eine oder andere ganz gut verkauft, sodass man vielleicht ein bisschen kürzer treten kann.
Dass man davon leben kann zum Schluss noch. Ne? Also dann braucht man nicht mehr so viel zu arbeiten.
Genau,
und dann,
genau.
Ja.
Oder dann hast du irgendwie einen Schwung Originale, die du verkaufen kannst. Und daraus setzt sich dann so deine Einnahmequelle so aus. Und vielleicht greift dann ja auch so ein bisschen eine Altersvorsorge.
Das ist übrigens auch ein Thema, ne? Boah, weil so viele Zeichner, ich weiß gar nicht, ob so viele Zeichner das überhaupt haben. Weil
ich frage mich, ob das so viele Selbstständige haben.
Also ja, das ist ja, weißt du, also das ist ja die große Frage, ne? Weil man denkt sich, okay, das ist da noch so weit bis dahin. Und jetzt gibt es erstmal ganz viele andere Ausgaben, die ich irgendwie deckeln muss, wo ich, weißt du, irgendwie, okay, Krankenversicherung ist ja klar, das muss ja jeder haben, aber.
Da hast du Miete, da hast du Internetkosten, hast du dies und das und dann willst du auch mal vielleicht mal 14 Tage in den Schwarzwald fahren, um die Beine hochzulegen.
Ja. Wann hast du angefangen, selbstständig zu sein? Alt warst du da?
Gute Frage. Also ist die Frage, wie man es definiert, aber im Grunde habe ich schon während des Studiums ja Geld dazu verdient.
Genau, richtig. Ja? Ne? Das ist ja bei mir auch so. Und jetzt kommt da halt jemand plötzlich um die Ecke und sagt, aber denk auch über deine Rente nach.
Ja,
da sagt man auch, okay, ne, kann ich nicht.
Nein, ich bin Mitte 40, also jetzt wird es langsam schon knapp. Wenn du irgendwie so viel zurücklegen willst, dass du von der Rente was haben willst. Also im Grunde ist es total wichtig, schon so früh wie möglich, also am Anfang geht es meistens nicht. Wenn du anfängst irgendwie zu arbeiten, kommst du wirklich gerade so über die Runden. Aber sobald es das erste Mal ein bisschen mehr wird, ist es eigentlich deine, ich nenne es mal kaufmännische Pflicht als Selbstständiger, diese Rücklage für schlechte Zeiten, fürs Alter mit einzurechnen, mit einzupreisen in deine Kalkulation. Macht kein Mensch, aber es wäre so wichtig.
Ja, zumal du weißt ja auch nicht, wie viel. Ne? Also ich meine, du könntest jetzt sagen, okay, du machst irgendwie jeden Monat 20% oder so, legst du weg oder 10 oder 5.
Selbst wenn du nur 20 Euro nimmst. Ja,
das wäre gut. Ja.
Ja, aber wenn du die dann anlegst irgendwo, sei es in irgendwelche langfristigen Angelegenheiten, vielleicht in Aktienfonds, in Tagesgeldkonten, wird auch einfach nur in Edelmetall, kaufst irgendwie Minimengen Gold, legst du irgendwie 2 Jahre 50 Euro zurück, kaufst hinterher eine Unze.
Ja.
Das ist langfristig was sich steigert.
Ja.
Und das kann nicht schaden, aber das musst du irgendwie mit einpreisen. Und das ist gerade 20 Euro oder 50 Euro, die sind so schnell weg.
Ja, das stimmt.
Die sind so schnell weg, man gibt das Geld, aber die dann wieder reinzukriegen am Ende, das ist das Problem. Und wenn man am Anfang irgendwie sagt, komm, ich bestelle einmal weniger beim Lieferdienst und nehme das Geld, koch irgendwie selber Spaghetti mit Pesto und nehme das Geld, die 15 Euro, die man gespart hat, leg die beiseite.
Ja, Flix, das ist ja natürlich total Quatsch. Ja, also Lieferheld. Lieferservice, den mal aussetzen. Hallo?
Ja, nee,
wir sind Comiczeichner. Hallo.
Braucht man.
Selbst kochen, der Herr. Oh, fein. Man. Du hast einen Herd. Ui.
Ich weiß, ich habe das auch ganz lange nicht gemacht.
Ja.
Aber auch weil mir das niemand gesagt hat. Also eigentlich hätte ich mal jemand gebraucht, der irgendwie aus meinem Lautsprecher raussäuselt, hey, leg mal 20 Euro zurück.
Du, oder genau das Umgekehrte. Alle sagen dir das und es geht dir so auf den Keks, dass du sagst, nee, jetzt erst recht nicht.
Nur am Anfang hat mich das auch genervt.
Bestell mir jetzt was beim Lieferdienst.
Ja.
Na, ich verkaufe meinen Herd, ihr Penner.
Na, ich hatte ja echt das Glück, dass mein Vater mir so ein bisschen unter die Arme gegriffen hat.
Ja, stimmt.
Der ist mit den, und mir dann relativ früh mich darauf hingewiesen hat, dass sowas sinnvoll wäre, was ich am Anfang furchtbar nervig fand, weil ganz ehrlich, mit 25 denkst du nicht über 65 nach.
Ja.
Ja, aber halt mit 45 wird es halt langsam knapp, über 65 nachzudenken, wenn du noch irgendwas haben willst, was mehr ist als Spaghetti und Pesto.
Zumal dann hast du quasi 20 Jahre Zeit gehabt, Geld beiseite zu legen wieder.
Ne? Du hast es nicht gemacht.
Genau, du hast es einfach nicht gemacht.
Genau.
20 Jahre, das musst du erstmal nachholen.
Wenn du 20 Jahre jeden Monat 20 Euro beiseite gelegt hättest, wäre es immerhin schon etwas.
Na gut, aber wir bekommen ja eh keine Rente, ne, wir? Also wir arbeiten bis zum bitteren Ende und verdienen auch noch immer durchgehend.
Ja, also sag mal so.
So das wird ist, das sein.
Das ist meine Vorstellung.
Ja.
Sag mal, gibt es irgendein Projekt, was du unbedingt bis zu deinem Karriereende noch gemacht haben willst?
Oh.
Also wo du sagst, oh, das ist mein großer Traum, das soll in diesem Leben noch stattfinden? Ja.
Nee, eigentlich nicht. Ich würde gern ein paar Geschichten einfach nur zu Ende bringen. Das wär's. Also einfach nur, weißt du, also ich weiß nicht, wie viel das werden, aber ja, ich möchte gerne, jedes davon möchte ich gerne zu Ende bringen. Das ist quasi das Ziel. Also,
aber die sind in deinem Kopf nur drin, oder?
Verrat mir eins. Vielleicht auch noch nicht.
Verrat mir eins.
Nein, ich hab noch gar keine Projekte im Kopf.
Nee?
Nein, noch nicht.
Okay.
Aber es wird sicherlich irgendwas geben, weil sonst würde ich mich sehr, sehr schämen dafür, dass ich halt immer, ich wollte immer Comiczeichner sein und dann bist du halt eh bloß so ein kleiner Illustrator. Da würde ich mich zu schämen. Also nee, ich möchte halt irgendwie mir trotzdem Geschichten ausdenken und so.
Ah, siehst du, also, ich träume wie wahrscheinlich so viele Zeichner vom Kinofilm.
Du willst den eigenen Kino, den hast du doch schon fast.
Nee, ja, und jeder weiß, wie lang der Weg ist, ja, und das kann alles wieder auch nichts werden. Du kennst
die Filmbranche. Ist der Faust denn nicht gut genug, oder was? Was hast du gegen Goethe?
Ich finde
Goethe, was hast du gegen ihn?
Ich finde Goethe richtig gut, ja, ich finde Goethe super,
und wann
auch wenn es nicht Schiller ist, ja, ist egal, aber Faust ist gut, ja, Faust ist hier gute Kombination aus Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger und kleiner Finger, da kann niemand was gegen haben.
Und Faust kann auch richtig schön in die Fresse, mein
so,
Freund.
So, ja, immer mitten in die Fresse rein.
Und wann kommt Tragödie zweiter Teil?
Tragödie.
Den mag doch jeder.
Ja, zweiter Teil ist immer noch besser.
Ja, zweiter Teil ist
nur
besser
bei Terminator
als
und dem Paten.
Genau.
Nee, also tatsächlich irgendwann, ja, wann auch immer das ist und egal wie groß der Kinosaal ist, aber über diesen roten Teppich zur Filmpremiere und du weißt, das ist dein Film, das hätte ich so gerne und oh Mann, keine Ahnung, wann das stattfindet.
Ja, müssen wir mal mit Axel reden, der macht das bestimmt.
Oh,
der Axel,
ja,
der macht das. Der
oh,
verfilmt
ja,
einfach mal irgendwas.
Das ist eine gute Idee.
Und dann rollen wir uns hier bei uns in der Wohnung einfach, weißt du, so einen kleinen roten Teppich aus und das fühlt sich fast wie echt an.
Meinst du?
Ja.
Wenn wir alt sind.
Ja.
Spätestens dann
wir so rüber.
Bis dann.
Guck mal, das wäre zum Beispiel ein schönes Ende. Ja?
Was denn?
Also wenn das jetzt eine Geschichte wäre, ja?
Ja.
Und wir sagen irgendwie, wir fangen die Geschichte an mit, irgendwann mein Traum ist der eigene Kinofilm, dass ich irgendwann über einen roten Teppich laufen kann. Ja?
Ja.
Und dann passiert ganz viel und zum Schluss sind wir ganz alte Greise und haben es nicht geschafft. Aber wir haben für uns quasi unseren eigenen roten Teppich ausgeklebt.
Oh, vom
das
Atelier.
Das ist super schön.
Und dann gehen wir da rein, fahren hier diese kleine Leinwand runter, die wir uns dann an die Decke, ja, montiert haben.
Genau.
Und haben so einen kleinen Beamer und gucken da unseren eigenen Film.
Und weißt du was? Das wird sogar noch viel besser.
Ich freue mich jetzt schon, Herr Kleiferson. Das wird ein schönes Ende.
Auch wenn ich es nicht richtig mehr sehen kann, aber es ist schön.
Ja, genau.
Oh Gott, oh Gott. Du, ganz ehrlich, also wir werden ja noch etliche Jahre hier im Atelier verbringen. Mhm. Weißt du, wo ich ein bisschen Sorgen habe?
Was denn?
Dass bevor wir hier am Ende sind, unsere Kaffeemaschine am Ende ist.
Das wäre kein gutes Ende.
Das wäre kein gutes
Ende. Weißt du, was ein gutes Ende wäre?
Nee.
Wenn die Kaffeemaschine irgendwie, die fängt erstmal so an, so komisch zu blubbern und dann kommt so eine raus. Und die würgen dich dann. Und dann würde die Kaffeemaschine wegrennen. Das wäre ein gutes Ende.
Das wäre kein gutes Ende.
Das wäre voll das Geile.
Ich habe doch keinen Bock, von meiner Kaffeemaschine erwürgt zu werden.
Ja, aber das wäre das ultimative Ende, weil das hätte einfach keiner gesehen.
Nein, ich möchte, also wirklich, wenn ich sterbe, ja, möchte ich wirklich wie so die meisten Zeichner in den Stiefeln sterben.
In den Stiefeln.
Naja, also ich bin noch mittendrin, ich sitze am Tisch, ja, ich bin mitten im Zeichnen, so wie Charles M. Schulz, ja, du bist am Ende noch am Zeichnen und irgendwann kannst du nicht mal, puff, machst du mit der Backe so einen Tuschefleck auf das letzte Blatt.
Das wäre voll gruselig.
Wird noch abgedruckt und dann ist es vorbei.
Stell dir mal vor, der letzte Fleck wäre quasi deine Backe auf dem letzten Panel, das wäre irgendwie gruselig.
Na, wenn es gut vorbereitet ist, ist es eine ganz, ganz schöne Pointe.
Dann ist es ja gar nicht authentisch, wenn es vorbereitet ist.
Ja. Ja,
so einer bist du.
Naja, ja, okay, vielleicht bringst du mich ja auch um. Ja, das ist eine sehr gute Geschichte. Und jetzt gehör mal.
Ich mag das von Tim und Struppi, von dem nicht vollendeten Band, den es ja gibt.
Oh, Tim und die Alpha-Kunst?
Weiß ich nicht mehr, aber ne, wie war denn das? Sie haben das bloß zur Hälfte dann auch bloß abgedruckt, ne? Die haben ja da die Hand drauf.
Genau, also ja, die haben, es gibt einige Seiten davon, die sind getuscht, einige sind nur vorgezeichnet, ja, ganz, ganz grob. Und es gab die Idee, dass es dann jemand anders fertig zeichnet.
Aber das wollten die nicht,
haben
ne?
die nicht gemacht. Ja. Und dann siehst du wirklich quasi seine letzten Gedanken noch.
Ja. Das ist wie das Kabinett des Dr. Parnassus, dieser Film mit Heath Ledger, der dann während der Dreharbeiten gestorben ist. Und dann haben einfach ganz viele andere Schauspieler seinen Part übernommen. Das finde ich ja eigentlich ganz schön.
Das ist extrem clever.
Ja, finde ich auch.
Ja, oder man macht so ein Ende, dass man einfach ganz bewusst aufhört. So wie Bill Watterson mit Calvin und Hobbes.
Hör jetzt auf, tschüss.
Ja. So, letzte Folge und jetzt ist es vorbei. Und ich mache auch einfach gar nichts mehr.
Das ist auch schön, weil das ist dann auch wirklich ein Schluss.
Das ist ein guter Schluss.
Ja,
finde ich auch. Und vor allem die letzte Folge so inszeniert, da sind sie, ist so eine Winterlandschaft. Mhm. Ja. Wenn er das zeichnet, ist überall Schnee und Schnee ist ja weiß, wie das weiße Papier. Und dann fahren die im letzten Bild mit dem Schlitten, mit ein paar Strichen, in diesen Schneehügel runter. Und Calvin sagt zu Hobbs, die Welt ist großartig, komm, lass sie uns entdecken.
Sehr schön.
Mhm. Richtig schönes Ende.
Wollen wir auch zum Ende kommen eigentlich?
Ach, du, ich mach mir noch einen Kaffee.
Ja? Mhm. Echt jetzt noch? Willst du den Kaffee machen?
Ja, komm, einen.
Ich glaube, das gesund ist.
Auch jetzt? Du, ist die letzte Folge von der ersten Staffel. Ich mach mir noch einen Kaffee.
Okay, ja, okay. Gut, dann mache ich jetzt auch gleich Schluss.
Alles klar.
Ne?
So, dann guck ich mal. Och, Mann. Oh, Oh, Marv, hast du mal einen Lappen?
Hm? Was?
Boah, die macht hier voll Sauerei.
Was? Wie? Oh, was machst du denn immer mit der Kaffeemaschine?
Ich glaub, mach
dir einfach einen Kaffee und dann ist gut?
Nee, ich glaube, ich schraub die mal, muss die mal auf. Wann haben wir die das letzte Mal entkalkt?
Och, 1000 Jahre her.
Fuck, ey. Oh!
Was denn?
Die leuchtet! Da kommt was raus! Da kommt was raus!
Ich bin ja so einiges gewöhnt, aber das hier kann ich mir echt kaum anhören. Kam irgendwann hier bei mir an, brauner Umschlag, kein Absender, keine Briefmarke, lag einfach so vor der Tür. Als ich den Umschlag aufmache, kommt mir zuerst so neongrüner Schleim entgegen. Ziemlich ekelhaftes Zeugs, kann ich euch sagen. Ah, und der Geruch erst. Naja, und dann halt diese Kassette. Und ich denk noch so, okay, klar, die Jungs wollen mich verarschen. Na, sehr witzig, die feinen Herren Künstler. Ich rufe also sofort an. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Bin ich zum Atelier gefahren. Rollläden runter, Tür mit Brettern verrammelt. Seltsam. Ist denen was passiert? Ist das jetzt das Ende? Nicht nur dieser Folge, sondern dieses Podcasts. Mensch, Jungs, das kann doch nicht sein. Wir wollten doch mindestens noch eine zweite Staffel machen. Sogar Gäste hatten wir schon eingeladen. Judith Holofernes und hier diesen Witzbildmaler aus Bielefeld. Wie heißt er nochmal? Grote, richtig, Rolf Grote, so heißt er. Ja, was mache ich jetzt? Rufe ich die an und sage denen ab, oder wie? Und was ist mit den Hörerinnen und Hörern? Und vor allem natürlich mit unseren Unterstützerinnen und Unterstützern bei Steady. Was ist mit Jan, mit Patrick, mit Torben, mit Kasper, mit Reika, mit Philipp, mit Björn, mit Nadja, mit Beat, mit Silke, mit Sarah, mit H, mit Sven, mit Thomas, mit Mike, mit Caroline, mit Andrea, mit Ralf, mit Arne, mit Nadja, mit Jan, mit Sebastian, mit Susanne, mit Ingo, mit Dennis. Was ist mit Nara, mit Vanessa, mit Dennis, mit Steffen, mit Marian, mit Konstanze, mit Mirko, mit Erik, mit Franziska, mit Nils, mit Fiona, mit Stefan, mit Christoph, mit Simon, mit Florian, mit Holger, mit Ines Johanna, mit Nikolas, mit Frank, mit Steff, mit Dagmar, mit Benny, mit Sebastian, mit Markus. Und was ist mit Vivian? Was sollen die denn jetzt denken? Ohne die hätten wir das doch hier alles gar nicht machen können. Nein, das kann nicht sein. Ich kann und will nicht glauben, dass es so zu Ende geht. Ich werde sie finden und zur Not wiederbeleben. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. So, jetzt brauche ich erstmal einen Lappen, um dieses Schleimzeug hier wegzuputzen. Das ist ja widerwärtig.